Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Episode, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Laura Müller ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Laura hat bis 2020 International Business Administration and Entrepreneurship im Bachelor an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet sie als Projektassistentin im Bereich nachhaltiger Konsum bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GITS. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Laura.
Hallo, Sophia. Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich bin auch gespannt, was du zu erzählen hast. Und zum Anfang erstmal, ich habe ja gerade gesagt, du arbeitest bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ich denke, die meisten haben schon mal davon gehört. Aber willst du uns gerade mal für einen Laien erzählen, für was steht die GITS und was macht die GITS eigentlich?
Gerne. Die GITS oder ich glaube, ich nenne es auch öfter GIZ, macht Entwicklungszusammenarbeit in unterschiedlichsten Ländern weltweit im Auftrag von Ministerien. Es ist nämlich ein Bundesunternehmen. Mhm. Es können Projekte zu allen möglichen Themen sein, zum Beispiel Bildungsthemen, Female Empowerment, solche Sachen. Und man kann die Projekte, glaube ich, so ein bisschen so in zwei Arten sozusagen einteilen. Entweder sind sie so, wie ich gerade meinte, Bildungsthemen zum Beispiel, die werden dann in bestimmten Ländern durchgeführt. Oder es ist die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, darunter fällt auch mein Projekt. Mhm. Dann sind das sogenannte Sektorvorhaben. Bei uns ist es dann das Sektorvorhaben nachhaltiger Konsum.
Okay, verstehe. Das klingt auf jeden Fall interessant. Wie kann ich mir das quasi vorstellen für die Personen, die das wirklich nutzen? Also heißt das zum Beispiel, die Projekte werden an Schulen angeboten oder man kann sich als wirklich sozusagen Endverbraucher dann nutzen und sagen, ich möchte mich da selber einbringen und mitmachen. Also wie ist da so der Kontakt zwischen den Menschen, die das nutzen und euch?
Das ist super, super unterschiedlich. Das kommt total auf das Projekt an, wie das umgesetzt wird. Ich kann ja mal von unserem Projekt erzählen. Gerne. Und zwar ist unser Projekt ein Zusammenschluss, eine Fusion aus sozusagen mehreren Projekten. Wir nennen das Ganze Instrumente. Mhm. Das bekannteste ist vielleicht der grüne Knopf. Das ist ein staatliches Siegel für nachhaltige Textilien vom Bundesentwicklungsministerium. Genau da jetzt ganz konkret, das ist ein Siegel für Textilien, also so wie man zum Beispiel auch diesen Ökotest kennt oder den Blauen Engel. Das sind vielleicht Namen, die vielen Leuten was sagen. Genauso gibt es auch den grünen Knopf für Textilien und besonders eben eher nachhaltig und gerecht produzierte oder gerechter produzierte Textilien. Und das heißt, da würden dann VerbraucherInnen am Produkt zum Beispiel sehen, ah, okay, das wurde mit dem grünen Knopf hergestellt. Genau, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Es kann aber wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es gibt auch zum Beispiel Förderprogramme für bestimmte nachhaltige Projekte, die Klimaförderung vorantreiben. Da ist es dann weniger ersichtlich an jetzt wirklich VerbraucherInnen, sag ich mit, oder jetzt so mein Day-to-Day-Life, da würde ich jetzt eher nicht damit in Verbindung kommen. Mhm. Aber da kommen dann zum Beispiel eher Leute damit in Verbindung, die bestimmte nachhaltige Projekte in Städten oder mit NGOs durchführen zum Beispiel.
Okay, das ist ja spannend. Das heißt, es ist ja total breit gefächert, wie du gerade meintest. Ihr habt entweder direkten Kontakt mit Unternehmen, wie du meintest, jetzt zum Beispiel Schulen, auch in anderen Einrichtungen, oder dass man halt indirekt durch euch was merkt, eben wie durch die Siegel. Das seid ihr sehr breit gefächert. Du persönlich bist ja Projektassistentin und gerade auch im Bereich nachhaltiger Konsum. Wie kann ich mir denn deine Aufgaben da vorstellen und auch, wie definiert sich nachhaltiger Konsum in dem Fall?
Also vielleicht nochmal zu unserem Namen. Also wir sind ein Sektorvorhaben. Vorhaben ist quasi einfach nur der Name für ein Projekt. Und Sektorvorhaben, weil wir eben mit einem Sektor, also mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Nachhaltiger Konsum, das ist, glaube ich, ein historischer Name, der sich zusammengesetzt hat aus diesen unterschiedlichen Instrumenten, diese Projekte, die sich zusammensetzen in unserem Vorhaben. Und wir speziell sind eigentlich eher auf textile Lieferketten und textilen Konsum fokussiert. Und das spiegelt sich jetzt nicht direkt in dem Namen wider, aber das ist das, womit wir arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit der Textilwirtschaft hauptsächlich zusammen. Vielleicht das noch zum Kontext zu unserer Arbeit generell. Und meine Arbeit fokussiert sich darauf, dass ich in der Kommunikation tätig bin. Das heißt, alle Kommunikationsthemen rund um diese Instrumente, also zum Beispiel den grünen Knopf, den betreue ich zusammen mit meinem Kommunikationsteam. Ich speziell betreue die Social-Media-Kanäle und die Webseiten von diesen einzelnen kleinen Projekten in unserem Vorhaben. Mhm. Und da arbeite ich mit Agenturen zusammen. Wir erstellen Content. Entweder kommt es aus unseren Projekten hervor, wenn bestimmte Projekte, Events zum Beispiel durchgeführt wurden, oder wir kreieren so Content. Genau, und dann betreue ich die Webseiten, solche Sachen mache ich.
Okay, verstehe. Du bist also ganz viel in der Kommunikation tätig und bringst quasi nach außen, was ihr bei euch macht und machst das sichtbar. Mhm. Dann ist meine Frage auch, du hattest jetzt ja gerade schon mal so ein bisschen angeteasert, ihr seid ja eben auch im Textilienkonsum gerade tätig. Wie kann ich mir so eure Mission vorstellen? Also was ist so das langfristige Ziel, das ihr verfolgt, oder vielleicht auch die kurzfristigeren?
Ich glaube, generell könnte man sagen, wir wollen die Textilbranche nachhaltiger und gerechter gestalten, womit wir vor allen Dingen auch einherarbeiten. Genau da vielleicht noch Klammer auf zum Kontext. Mhm. Unser Auftraggeber ist das Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Mhm. Und das BMZ, so wie wir das auch dann immer abkürzen, hat sich ja sehr stark seit, ich glaube, ein paar Monaten jetzt die feministische Entwicklungspolitik auf die Fahne geschrieben. Und das ist auch bei uns ein ganz großes Thema, auch weil sehr, sehr, sehr viele Frauen einfach in den Textilienlieferketten arbeiten. Und deswegen ist das auch bei uns ein Thema, was sehr groß geschrieben wird. Ja, ich würde sagen, so das größere Ziel oder das, wonach wir quasi arbeiten, ist wirklich Lieferketten und Konsum nachhaltiger und gerechter gestalten. Mhm. Und kleinere Schritte sind dann zum Beispiel, wenn man jetzt beim grünen Knopf bleibt, der Standard, das Siegel, hat sich zum Beispiel weiterentwickelt. Seit diesem Jahr gibt es eine strengere Version von diesem Siegel. Und das sind zum Beispiel so kleinere Schritte auf dem Weg dahin, dass wir das Ganze irgendwie nachhaltiger und gerechter gestalten können.
Okay, das klingt total spannend. Wie ist das denn generell? Also wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne das Siegel, das heißt, dann kommt quasi die Firma oder der Auftraggeber zu euch und sagt, hey, könnt ihr einmal prüfen, ob ich den Richtlinien entspreche? Oder wie kommt quasi dieser Zusammenschluss, also wie kommt die Textilwirtschaft und der grüne Knopf zusammen?
Also es gibt, ich würde sagen, unterschiedlichste Wege, warum Unternehmen sich dazu entscheiden, zertifiziert bzw. lizenziert zu werden mit dem grünen Knopf. Genau, also die meisten Unternehmen treten an den grünen Knopf heran und sagen, hey, ich habe mich informiert, der grüne Knopf ist ein Siegel, womit ich mich gern lizenzieren lassen möchte, und deswegen lasse ich mich, gehe ich jetzt diesen Weg mit euch und möchte die Anforderungen erfüllen. Also ich glaube, viel kommt wirklich selbst von den Unternehmen. Es gibt natürlich auch bestimmte Messen für die Textilwirtschaft, wo dann auch der grüne Knopf unterwegs ist und mit den Unternehmen sich austauscht. Aber ich glaube, vieles kommt wirklich direkt von den Unternehmen.
Okay, verstehe. Es ist ja auch ein immer größeres Thema. Also gerade, na gut, wenn du in Lüneburg bist, glaube ich, sind wir vielleicht auch eh schon Vorreiter. Also nicht vielleicht, da sind wir ja schon Vorreiter, und da ist das ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe das Gefühl, es kommt auch immer mehr so in der Gesellschaft und in verschiedenen Branchen auch an und ist auch immer präsenter irgendwie auch in den Medien. Jetzt hast du ja gerade beschrieben, wie das alles funktioniert. Du hast vorhin gesagt, du bist eben auch für die Kommunikation zuständig, bringst die Themen nach außen. Wie kann ich mir dann so eine Arbeitswoche oder einen Arbeitsmonat von dir vorstellen?
Kannst du mal auf die Woche runterbrechen? Genau, ich glaube, mein Arbeitsalltag strukturiert sich sehr stark durch bestimmte wiederkehrende Termine, so fixe Austausche. Das ist ja sicherlich in den meisten anderen Berufen, vor allen Dingen Bürotätigkeiten, sage ich jetzt mal, auch so. Bei mir eben auch. Also ich habe Austausche mit Agenturen, mit denen ich zusammen Content create, mit denen ich zusammen die Webseiten betreue, Austausche mit unseren Instrumenten, diesen Projekten in unserem Vorhaben, und drumherum führe ich dann die Sachen oder bereite ich dann die Sachen vor, die ich dann mit den Personen besprochen habe. Genau, das heißt, es gibt so ein paar Tage, die so ein bisschen voll sind bei mir mit Terminen. Das ist meistens dienstags und mittwochs. Drumherum bastel ich mir dann halt meine Aufgaben, was ich so wann zu tun habe. Genau, wir haben auch so bestimmte Tage, an denen wir zum Beispiel auf LinkedIn auch Sachen posten. Mhm. Das heißt, das sind dann auch immer feste Termine. Genau, und dann haben wir auch noch einen Austausch in unserem Kommunikationsteam. Und das ist so meine Woche, würde ich sagen.
Okay, das heißt, du hast ganz viele Meetings eben auch, sprichst dich dann viel auch mit den einzelnen Parteien eben ab bei dir, wie du gerade auch gesagt hast. Und du bist jetzt ja seit ein paar Monaten jetzt dabei in dem Bereich. Was würdest du sagen, ist denn das, was dich bisher an deinen Aufgaben am meisten begeistert?
Ich würde sagen, das sind zwei Punkte. Das eine ist, also ich habe vorher sehr viel Sales gemacht. Das war nicht was, was ich irgendwie unbedingt machen wollte. Das war aber was, wo ich irgendwie so reingekommen bin, was mir auch Spaß gemacht hat. Mhm. Diese Tätigkeit, wo ich jetzt bin, da bin ich drin, weil ich vorher auch ein Praktikum im gleichen Sektorvorhaben gemacht habe.
Mhm, okay.
Vielleicht müsste ich noch ein bisschen weiter ausholen. Dieses Praktikum habe ich gemacht habe ich begonnen, weil ich eigentlich ins Berufsleben starten wollte mit einer Stelle. Ich hatte aber nicht so richtig gefunden, was mich so motiviert und wo ich sage, so, da stehe ich dahinter, das will ich unbedingt machen. Mhm. Und dann habe ich dieses Praktikum quasi gefunden, mich beworben und habe schon vorher gedacht, okay, Kommunikation ist eigentlich was ich vorher gar nicht gemacht habe. Ich würde es aber trotzdem gern machen, einfach weil ich weiß, das Thema interessiert mich total. Mhm. Weil ich nämlich auch meine Bachelorarbeit über den grünen Knopf geschrieben hatte. Deswegen hatte das super gut gepasst. Und was ich dann beim Praktikum und auch jetzt in der Stelle gemerkt habe, waren so zwei Sachen. Also das eine ist, Kommunikation macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil es super kreativ ist, die Arbeit. Mhm. Diese kreative Art von Arbeit hatte ich vorher nicht so in der Form. Und ich habe gemerkt, dass mich das einfach total motiviert, weil mir das super Spaß macht. Und der andere Punkt ist, dass ich dadurch, dass wir mit dem Ministerium zusammenarbeiten, merke, dass wir so auf so einer strukturellen Ebene versuchen, nachhaltigen, gerechten Wandel voranzubringen. Und das ist was, was mich auch total motiviert und wonach ich auch gesucht hatte in einem Job. Und deswegen sind das so zwei Sachen, die ja mich einfach sehr, sehr happy machen mit dem Job.
So ein Match dann ergeben haben, wo du gemerkt hast, das passt dann für dich.
Mhm. Ja, total.
Das klingt auf jeden Fall gut. Und wenn jetzt gerade auch Personen zuhören, sich denken, hey, das klingt interessant, was die Laura da macht. Ich könnte mir auch sowas vorstellen Richtung Projektassistenz. Auch du machst ja viel Content Creation eben auch in dem Bereich. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Fähigkeiten und Eigenschaften, die Berufseinsteigerinnen in deinem Bereich mitbringen sollten?
Ich glaube, Eigenschaften, also so charakterliche Eigenschaften, ich glaube, da kann jede Person, so wie sie ist, sich irgendwie einbringen. Ich würde nicht sagen, dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die eine Person unbedingt braucht. Ich würde sagen, es gibt einige Fähigkeiten, die man auf jeden Fall mitbringen könnte oder die einem auf jeden Fall helfen. Ich würde es mal so ein bisschen auf mich beziehen, weil ich gemerkt habe, was mir so geholfen hat. Das eine ist, ich weiß, dass ich mir Sachen sehr schnell aneignen kann und das hat mir in dem Praktikum davor und jetzt auch an der Stelle sehr geholfen, weil wie gesagt, Kommunikation hatte ich vorher nicht gemacht. Und deswegen hat es mir ja sehr geholfen, mich schnell in Themen einarbeiten zu können oder in Methoden oder in Arbeitsweisen, einfach damit ich mir das aneignen kann, was ich dann auch tagtäglich tue. Das andere ist, würde ich sagen, was ganz wichtig ist, dass man Resilienz mitbringt. Bei uns im Job ist es häufig so, dass sehr, sehr viele Sachen passieren, sehr viele Sachen auf einmal. Sachen kommen irgendwie ad hoc oder so rein. Und wir stimmen uns auch sehr, sehr stark mit dem Ministerium ab. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass wir bestimmte Sachen vielleicht nicht ganz so umsetzen, wie wir sie vorher geplant hatten, weil das Ministerium natürlich auch drauf schaut und auch ihre Expertise dort mit reingeben. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, auch in stressigeren Situationen oder in Situationen, wo man sehr flexibel irgendwie agieren müsste, da auch eine resiliente Arbeitsweise mitzubringen. Das sind so zwei Punkte. Also bei uns ist es so im Team, wir sind alle super, super motiviert, an bestimmten Themen zu arbeiten. Und eigentlich alle von uns brennen für die Themen, die wir machen. Wir kennen uns da aus, wir wissen, was dahinter steht. Das sind ja, wenn man darüber nachdenkt, so wenn wir gerade jetzt auf Textillieferketten gucken, sind das wirklich Leute, die in Produktionsländern wie beispielsweise Bangladesch, Pakistan, Indien arbeiten. Mhm. Das sind ja die Leute, für die wir das Ganze machen. Und das haben, glaube ich, sehr viele von uns sehr doll im Hinterkopf. Und wenn man dann viele Projekte hat und vielleicht nicht alles so gut umsetzen kann, wie man möchte, einfach weil es sehr viel ist, dann kann man vielleicht sehr schnell frustriert sein. Deswegen hilft es, glaube ich, ja, eine Toleranz dafür irgendwie mitzubringen. Und sonst ist es, glaube ich, wirklich auch so eine intrinsische Motivation fürs Thema. Ich glaube, wenn man das hat, dann kann man sich und will man sich ja auch sehr viele Sachen aneignen. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, wie du gerade auch angesprochen hast, es muss jetzt gar nicht ein bestimmter Charakter sein. Es ist auf jeden Fall wichtig, resilient zu sein, irgendwie Stressresistenz mit vielen Parteien gleichzeitig umgehen zu können, wie du es gerade auch so beschrieben hast. Und was du vorhin auch gesagt hast, du hast ja vorhin gemeint, du hattest bei der GIZ auch ein Praktikum gemacht und bist dann da eingestiegen. Das war ja nicht das erste Mal, dass du das so gemacht hast. Du hast das ja damals bei Link zum Beispiel auch gemacht. Du warst ja bei der Link GmbH auch, hast du erst ein Praktikum gemacht als Assistenz in der Geschäftsführung und danach hast du dann 1,5 Jahre auch genau da gearbeitet. Mhm. Willst du uns erstmal erzählen, was eigentlich Link macht und als zweites, was hast du da gemacht?
Link ist ein, als ich da noch war, war es wirklich ein Start-up. Also ich habe das von der fast Pike auf her begleitet. Link macht Materialien für Persönlichkeitsentwicklung und das für Unternehmen. Also das ist ein ganz klassisches B2B-Unternehmen. Also für Unternehmen und auch für Coaches tatsächlich. Also ne, wenn die dann mit Materialien arbeiten, um für ihre KundInnen irgendwie Persönlichkeitsentwicklung in ihrem Coaching mit einzubinden. Mhm. Genau, das macht Link. Genau, also meine Stelle hieß Assistenz der Geschäftsführung, weil wir auch nur die Geschäftsführung und ich waren am Anfang. Okay. Also wirklich ein Startup. Das heißt, ich habe auch wirklich die Geschäftsleitung in allen Aktivitäten, die sie am Anfang gemacht haben, unterstützt. Und das war wirklich sehr, sehr breit gefächert. Also das war Sales, das war, wie bauen wir unsere Webseite auf und um, wie organisieren wir, ach so, genau, das vielleicht auch noch zum Kontext, diese Materialien, die für Persönlichkeitsentwicklung genutzt werden können, dürfen quasi nur genutzt werden, wenn die Coaches beispielsweise, die das nutzen möchten, dann so eine Schulung durchgeführt haben mit den beiden Gründern, die das dann machen. Mhm. Genau, diese Schulung habe ich dann zum Beispiel auch mit organisiert. Also es war wirklich sehr, sehr, sehr breit gefächert. Alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, was irgendwie mit einem Startup so aufkommt, habe ich dann halt von Anfang an auch mit begleitet. Genau.
Okay, das ist spannend. Also mittlerweile ist Link ja auch wirklich groß geworden. Also ich höre es auch immer wieder, auch wenn ich Personen hier im Podcast habe, die das vielleicht selber nutzen in ihrem Unternehmen oder selber mal irgendwie Part davon waren. Oder mal, ich hatte auch mal jemanden hier, die bei euch dann eben auch diese Schulung gemacht hatte. Ist ja auch ganz spannend, finde ich. Und auf der anderen Seite hatte ich auch gesehen, was ich auch interessant fand. Ich glaube, die TED Talks oder TEDx Talks kennen die meisten Personen. Mhm. Da warst du ja auch über ein Jahr und hast ja als Partner, also beziehungsweise im Partnership Management gearbeitet bei TEDx in Frankfurt. Mhm. Wie kann ich mir das denn da vorstellen, was du da gemacht hast? Und vielleicht, wenn es doch noch nicht jeder kennt, kannst du uns einfach nochmal sagen, was die TEDx Talks denn sind?
Genau, die TED Talks, das sind, also diese TEDx Talks sind quasi Vorträge von Leuten, die eine bestimmte Idee haben, die eine bestimmte kreative Idee haben oder irgendein tolles Projekt durchgeführt haben und davon berichten, von ihren Studien oder so. Also es ist auch sehr, sehr breit zu allen möglichen Themen. Es gab auch mal eine Zeit im Studium, das weiß ich noch, da saß ich irgendwann super fasziniert von meinem Handy und habe die ganze Zeit diese TED-Talks geguckt, weil ich diese Breite an Themen lässt einen ja auch irgendwie immer wieder aufs Neue irgendwie Faszination für unterschiedliche Sachen entwickeln. Genau, deswegen, ich glaube wirklich so, bin ich da einfach zufällig drauf gestoßen und dann auch hängen geblieben. Wir hatten tatsächlich im Studium, also es war während meines Masters, habe ich das gemacht, ein Seminar, wo wir dann auch so einen TED-Talk selber gemacht haben.
Oh, okay.
Das fand ich super cool, die Erfahrung. Also erstmal setzt man sich da mit einem Thema sehr, sehr, sehr intensiv auseinander und übt natürlich auch dieses Präsentieren, dieses Vortragen und Sprechen über einen, also das sind ja dann meistens so 15 Minuten, also nicht so kurz. Über dieses Seminar, was wir dann hatten, da war dann eine dabei, also die Organisatorin von TEDx Frankfurt. Die hat mich dann angesprochen und hatte gefragt, ob ich da auch mit organisieren möchte. Genau, für so ein Event braucht man natürlich auch immer Sponsoring. Und dafür war ich halt mit anderen Leuten aus dem Team verantwortlich, damit wir dieses Sponsoring zusammenbekommen. Plus, ich habe mich auch darum gekümmert, dass die Leute, die zu dem Event gehen, so Goodie-Bags bekommen, wo so ein bisschen so Goodies drin sind. Und genau, das war quasi mein Projekt. Also darum hatte ich mich gekümmert, dass es quasi gefüllte Goodie-Bags bei dem Event gibt. Und dann habe ich mit allen möglichen unterschiedlichen nachhaltigen Startups aus Frankfurt gesprochen und gefragt, ob die vielleicht nicht irgendwas beisteuern können.
Okay, ja, spannend. Also ich muss sagen, ich habe auch so eine Bucketlist für mich selber und einen echten TED-Talk zu besuchen steht da irgendwie, also steht auch noch auf meiner Liste. Das würde ich auf jeden Fall mal machen. Ich bin da auch irgendwann mal drauf gestoßen, wahrscheinlich auch wie du bei YouTube oder gleich, wenn ich irgendein Thema gesucht habe. Und dann, ich hatte auch so eine Phase, wo ich totally hooked und war total viel unterwegs. Gibt's ja auch als App dann, da war ich auch sehr viel unterwegs. Jetzt, wo du davon erzählt hast, habe ich Lust, es wieder mehr zu nutzen. Das mache ich in nächster Zeit.
Super. Kann ich nur empfehlen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt hast du ja gerade auch gemeint, ihr habt ja in diesem Seminar quasi auch selber so einen TEDx-Talk entwickelt. Zu welchem Thema habt ihr das denn damals gemacht?
Uns wurde es so ein bisschen freigestellt, wozu wir reden. Es sollte einen Corona-Bezug haben, weil das Corona-Zeit war. Mhm. Genau, das war dann das Naheliegendste. Und dann gab es so bestimmte Themenbereiche, die ich jetzt nicht mehr zusammenbekomme. Auf jeden Fall mein Themenbereich war dann so im Gesellschaftlichen. Ich habe dann einen TED-Talk darüber gehalten, warum durch die Care-Arbeit, die Frauen eher verrichten als Männer, Frauen auch stärker unter der Pandemie leiden. Mhm. Das war mein Thema.
Okay, verstehe. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Kann ich mir vorstellen, dass gerade so die Vorbereitung auch nochmal. Ja, also du beschäftigst dich ja sehr tief dann mit dem Thema, wie du meintest, 50 Minuten dann über das eine Thema reden, was ja auch schon mal sehr zugespitzt ist. Da bist du ja dann wirklich tief drin. Ne? Sehr, sehr spannend. Und jetzt hast du uns ja einiges erzählt, was auch so in deinem Lebenslauf steht, was du so an Stationen gemacht hast. Jetzt würde mich interessieren, erzähl uns doch mal was von dir, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Ich würde super, super gerne einen Hund adoptieren, tatsächlich. Würde ich total gerne machen. Ich brauche bloß dafür eine Wohnung in Berlin, die ich noch nicht habe. Also vielleicht auch, wenn jemand diesen Podcast hört und zufällig eine Wohnung in Berlin hat, wäre ich sehr dankbar. Der Wohnungsmarkt in Berlin ist ja nicht so der einfachste.
Okay, dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen für beides.
Danke.
Und wer weiß, vielleicht hört ja jemand zu, der gerade irgendwie eine Wohnung zu vergeben hat. Und was mich auch interessieren würde, wir hatten jetzt darüber ja gesprochen, über deine ganze Arbeit, die du jetzt eben auch machst. Du hast angesprochen, du hast deine Bachelorarbeit auch im nachhaltigen Bereich gemacht und jetzt auch, dass du mit nachhaltigen Unternehmen gesprochen hast, bei TEDx zum Beispiel. Welche Rolle spielt denn gerade so Nachhaltigkeit, vielleicht auch nachhaltiger Konsum so in deinem privaten Leben?
Ich würde sagen, es spielt eine sehr, sehr, sehr große Rolle und es wurde tatsächlich sehr doll geprägt, auch durch meine Zeit an der Leuphana. Also Lüneburg und auch die Leuphana an sich waren für mich dann auch immer so, also mein erster Bezugspunkt zu nachhaltigen Themen. Einmal durchs Studium, aber mehr, glaube ich, auch noch vor allen Dingen durch die Studierenden, wie sie leben, wie sie auch konsumieren, wirklich. Und dadurch habe ich tatsächlich auch angefangen, vegan zu leben. Das allein ist ja schon ein sehr großer Konsumaspekt, würde ich sagen, in einem individuellen Leben. Und auch durch meine Bachelorarbeit, die ich über den grünen Knopf geschrieben habe, habe ich mich dann mit diesen ganzen Textilthemen auseinandergesetzt und dann auch gemerkt, okay, Fast Fashion ist vielleicht nicht das, was so super gut ist für unsere Gesellschaft und auch für die Umwelt. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, eher Secondhand-Kleidung zu kaufen und eher von nachhaltigeren Labels, wobei das wirklich, glaube ich, für VerbraucherInnen, gerade die sich dann eher nicht so stark mit dem Thema auseinandersetzen, wirklich, glaube ich, sehr schwierig ist zu durchblicken. Mhm. Und selbst für mich jetzt auch noch, teilweise auch selbst wenn, also ich arbeite ja an diesem Feld, aber trotzdem ist es nicht so leicht. Aber ich glaube, das sind so zwei Punkte, die dann so sehr einschneidend waren bei mir, ja, nachdem oder seit ich irgendwie halt auch da in Lüneburg gelebt habe.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich glaube, man kann ja nicht aus der Leuphana rausgehen, ohne nicht im Endeffekt nachhaltiger als vorher zu sein, habe ich das Gefühl. Das ist auf jeden Fall so ein Steckenpferd hier. Jetzt hast du gerade selber gesagt, es ist schwierig auch noch für dich zu durchblicken, aber hast du denn so Tipps gerade für Personen, die sagen, okay, ich möchte mich jetzt vielleicht mal neu damit beschäftigen. Vielleicht, ich habe schon mal darüber nachgedacht, nachhaltiger Textilien zu kaufen, aber wo fange ich denn an? Hast du da so einen Tipp?
Also ich würde sagen, schaut auf Siegel. Und es gibt ja wirklich einen großen, großen Siegeldschungel. Also es gibt ja wirklich super viele Siegel so auf dem Markt. Was ich da empfehlen kann, ist eine Webseite, die heißt Siegelklarheit. Mhm. Und auf dieser Webseite werden Siegel sozusagen bewertet und VerbraucherInnen bekommen so einen Einblick darin, wie gut quasi die Siegel in ihrem Feld irgendwie eigentlich fungieren. Und das ist auch ein Projekt in der in der GIZ, was mit verschiedensten Ministerien zusammen entwickelt wurde. Mhm. Das heißt, ja, es sollte auch vertrauenswürdig sein, diese Quelle. Und das ist, glaube ich, was, wo man sich dann relativ übersichtlich auch für Textilien einen Überblick herstellen kann. Genau, und sonst, es gibt so eine Konsumpyramide, die haben wir auch auf dem Grüner Knopf Instagram-Kanal. Und auch auf der Webseite. Und die, finde ich, zeigt eigentlich so Konsumverhalten gerade für Textilien irgendwie super gut. Ich meine, das kann man auch auf andere Themen beziehen. Aber ich glaube, was man sich immer im Hinterkopf behalten kann, ist, dass das nachhaltigste Kleidungsstück immer das ist, was man eigentlich schon im Kleidungsschrank hat.
Ja.
Dass man dann überlegt, okay, kann ich vielleicht Sachen, die ich brauche, tauschen? Kann ich sie mir leihen? Und dass das Kaufen an sich der Punkt ist, der wirklich Ende kommt. Mhm. Und wenn man dann mal wirklich was Neues braucht, dann kann man halt auf Siegel schauen. Und was vielleicht auch wichtig ist, weil für mich war das auch eine Reise, würde ich sagen. Ich glaube, es ist auch okay, dass man oder zu wissen, dass man als Individuum nicht verantwortlich dafür ist, die Welt zu retten. Das heißt, wenn ich mir jetzt doch irgendwie mal was kaufe, weil ich das Kleidungsstück so schön finde und das vielleicht auch Fast Fashion ist oder so, dann ist das auch kein Weltuntergang. Also ich glaube, dann kann man eher versuchen, irgendwie strukturelle Ebenen, also so wie ich jetzt in meinem Job irgendwie zu unterstützen. Aber genau, ich glaube, man muss sich nicht verrückt machen, wenn man so ein paar dieser Guidelines irgendwie im Kopf hat, dann ist das schon super, super gut. Und sonst natürlich auch, ja, wie ich schon meinte, also die Kleidung, die man sowieso schon hat, so lange wie möglich zu nutzen, dann ist man auch schon voll gut dabei.
Okay, das heißt also einerseits, wie du gerade meintest, dass man aufs Siegel schauen kann, dann habt ihr eben auch, das können wir auch gerne einmal verlinken, diesen Guide, wo man sieht, welches Siegel gehört eben wohin und was sagt es aus. Die Pyramide, das können wir auch einmal gerne verlinken. Dann, wie du gerade auch noch angesprochen hast, wegen, okay, was habe ich eigentlich schon im Schrank, was kann ich nutzen, was kann ich vielleicht tauschen? Oder wie du vorhin meintest, dass du es gerne aus Secondhand einkaufst. Das sind ja auf jeden Fall alles gute Tipps. So, also und hier, also wenn man in Lüneburg lebt, da gibt es ja auch so einige coole Secondhand-Läden, das auf jeden Fall. Dann vielen Dank auf jeden Fall für den Einblick in den ganzen Bereich, wo du jetzt auch arbeitest und wie du da auch privat in Bezug zu hast. Jetzt würde ich mit dir ja gerne noch einmal über dein Studium sprechen.
Mhm.
Ich habe ja vorhin im Intro schon gesagt, du hast bis 2020 im Bachelor International Business Administration and Entrepreneurship hier in der Leuphana studiert. Und wenn jetzt gerade auch so Studieninteressierte zuhören, die sich noch nicht ganz konkret vorstellen können, um was es da geht, kannst du uns einmal kurz erzählen, was so die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte in deinem Studium waren?
Ich würde sagen, der Studiengang, also das ist erstmal ein BWL-Studiengang, so wie man ihn vielleicht auch sonst kennt, bloß mit ein paar Besonderheiten. Also einmal ist der Studiengang auf Englisch. Das war auch ein Grund, warum ich mich darauf beworben habe. Und dann ist das ein Studiengang, der nicht sehr hands-on und sehr tief in einzelne Bereiche geht. Also genau, es ist nicht sehr detailfokussiert, was man dort lernt, sondern es ist eher so eine Vogelperspektive auf die BWL, würde ich sagen. Und dann auch eher ein sehr wissenschaftlich orientierter Studiengang. Was ich damit meine, ist, dass man lernt oder sehr, sehr stark lernt, habe ich dann so im Nachhinein bemerkt, wie man wissenschaftlich arbeitet, was das alles bedeutet. Und das haben wir auch sehr, sehr stark gemacht. Das heißt, es war wirklich eher ein Fokus auf das wissenschaftliche Arbeiten und das wissenschaftliche Verstehen von der internationalen BWL, würde ich sagen.
Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Und wie du gerade meintest, okay, es ist erstmal, was ja öfter auch bei Bachelorstudiengängen der Fall ist, dass du dir erstmal einen Überblick über das Themenfeld verschaffen kannst und dann ja schaust im Master, okay, wo möchtest du dich spezialisieren? Das klang jetzt in dem Fall auch so. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an deinen Bachelor, was waren für dich damals vielleicht auch so Module oder auch Inhalte, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Das waren tatsächlich Module, die eher aus dem Minor- und Komplementärstudium kommen.
Das habe ich schon oft gehört.
Ja, ist dann bei mir tatsächlich auch so. Also mein Minor war Wirtschaftspsychologie und ein Modul hatte ich noch im Kopf, das fand ich einfach super, super spannend. Und zwar war das Ingenieurspsychologie 1 oder 2, weiß ich nicht mehr genau.
Mhm.
Und da haben wir dann gelernt, was so die psychologischen Hintergründe sind für sehr, sehr große Unfälle in Organisationen. Also zum Beispiel, dass ein Atomkraftwerk hochgegangen ist. Genau. Mhm. Und Das fand ich einfach super, super spannend, diese ganzen Hintergründe und dass man das psychologisch auch begründen kann und dass die Psyche so eine große Rolle spielt. Und sonst in meinem Komplementärstudium habe ich super viele Sprachkurse gemacht. Das fand ich auch total schön, dass es das so gab an der Dolphana. Mhm. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Und ich habe diese Sprachkurse auch gemacht. Also nur am Anfang gibt es sehr oft Sprachkurse, wo es dann nur um die Sprache geht. Und irgendwann, wenn du dann ein höheres Niveau hast in der Sprache, gibt es auch im Komplementärstudium diese Kurse für zu bestimmten Themen auf bestimmten Sprachen. Mhm. Das habe ich oft gemacht, um mein Spanisch und Französisch zu verbessern. Und das fand ich immer total schön, weil das war, also einmal hatten wir einen Spanischkurs zu Filmen in Lateinamerika. Okay. Ein anderer Kurs war irgendwie zu, ich glaube, so nachhaltige Entwicklung in Frankreich, beziehungsweise wie die Gesellschaft irgendwie damit umgeht und so. Und ich fand es einfach total schön und ich fand auch immer die Dozierenden total wertschätzend und davon habe ich sehr, sehr viel mitgenommen.
Okay, das klingt total spannend. Also ich kenne das auch, dass so Sprachkurse sich aufeinander aufbauen so oder dass du dann mal irgendwie Writing Skills oder, keine Ahnung, Communication Skills irgendwie in einem Kurs speziell behandelst. Aber so detailliert habe ich das auch noch nicht gehört. Das klingt total interessant. So, also ich habe auch letztens erst gehört, was ich auch spannend fand, dass in Frankreich, weil du jetzt meintest auch mit nachhaltigen Themen, dass in Frankreich jetzt ein Gesetz erlassen wurde, dass Supermärkte keine Lebensmittel mehr einfach wegwerfen dürfen, wo ich auch dachte, boah, das ist total spannend. Mhm. Über sowas habt ihr wahrscheinlich auch gesprochen. Habe ich auch in deinem Lebenslauf gesehen, da standen auch die ganzen Sprachkurse, die du gemacht hast. Und generell, ich hatte auch gesehen, dass du dich während dieser Zeit damals auch im Starters Lab dort engagiert hattest. Und da warst du erst so im operationalen Management tätig und dann hast du da quasi ja angefangen als Head of Management. Willst du uns einmal erzählen, was hat es damit überhaupt auf sich? Was hast du da gemacht?
Mhm. Also Starters Lab ist eine von den vielen Initiativen, die es in Lüneburg so gibt. Ich hatte immer, also ich habe keinen so wirklichen Vergleich zu anderen Unis, weil die Uni, bei der ich im Master war von Corona überschattet. Deswegen habe ich da leider nicht so ein Studi-Life gehabt und konnte das nicht so vergleichen. Aber ich hatte das Gefühl, an der Leuphana gibt es sehr, sehr viele Initiativen. Mhm. Und Starters Lab ist eine Initiative für Gründungsinteressierte. Bei Starters Lab war ich eigentlich nur, weil ich das sogenannte Startup Weekend mit organisiert habe. Mhm. Da bin ich so über einen Freund reingerutscht. Und dieses Startup Weekend, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch gemacht wird oder nicht. Falls ja, finde ich es irgendwie super cool. Das ist so ein Wochenende, wo ein Gründungswettbewerb stattfindet. Da kommen dann Gründungsinteressierte mit so einer sehr frischen Idee noch für eine Gründung und können sich dann während des Wochenendes ein bisschen austoben, werden von MentorInnen beraten und werden dann am Ende pitchen ihre Ideen und dann auch bewertet werden von der Jury. Das haben wir organisiert, 2 Jahre hintereinander. Das fand einmal im Jahr statt. In der ersten Runde sozusagen war ich quasi im Operational Management Team. Da ging es dann darum auch, genau, da ging es dann vor allen Dingen um Catering, um diese ganzen Sachen, okay, welche Räume brauchen wir, welche Materialien brauchen wir, für wann. Wir haben dann auch Goodiebags organisiert. Lag auch bei uns. Ja, alles Mögliche, was man irgendwie um so ein Event irgendwie rum organisieren muss, was man irgendwie mitdenken muss. Genau, im zweiten Jahr hatten wir dann überlegt, dass wir das wieder machen wollten. Ich habe mich dann bereit erklärt, dass ich quasi die Leitung von der Organisation dafür übernehme.
Okay.
Ja, und das habe ich dann im zweiten Jahr auch gemacht.
Okay, interessant. Ja, also Gründung ist ja auch gerade groß geschrieben in der Leuphana. Da gibt es ja auch ganz viele Seminare zu und Angebote. Ob es das jetzt genau noch gibt, weiß ich nicht. Aber ich schaue das gerne mal nach. Und wenn es das gibt, dann verlinke mir das gerne auch in den Shownotes für alle, die sich das mal anschauen möchten. Mhm. Jetzt, als du damals mit deinem Abi fertig warst und jetzt dachtest, okay, ich möchte gerne studieren, wieso hast du dich damals gerade für Leuphana und für diesen Studiengang entschieden?
Ich habe, als ich mich so für einige Studiengänge beworben habe, hat die Leuphana so ein bisschen rausgestochen, eben wegen dieses Systems, dass man nicht einen Studiengang studiert, sondern dass man Major, Minor und Komplementärstudium hat. Mhm. Das fand ich super, weil ich eben noch nicht genau wusste, was ich machen möchte. Und deswegen war das für mich voll die gute Möglichkeit zu schauen, was es alles so gibt und mich so ein bisschen auszuprobieren, weil gerade im Komplementärstudium gibt es ja wirklich eine ganze Bandbreite an Themen, die man irgendwie machen kann. Genau, das war ein großer Aspekt. Und den Studiengang, wir haben es immer mit eBay abgekürzt, das war an der Leuphana, wussten dann immer alle, was gemeint ist, und außerhalb von der Leuphana waren immer alle verwirrt. Aber auf jeden Fall bei eBay, ein Thema war, dass es halt ein englischer Studiengang ist. Ich wusste irgendwie, ich möchte irgendwie was in die Richtung BWL machen, beziehungsweise das war was, was ich mir irgendwie gut vorstellen konnte. Und dann muss ich noch ganz ehrlich sagen, ich fand auch einfach, dass der Studiengangname einfach super cool klingt. Und deswegen dachte ich, ja, let's go.
Genau. Sehr cool. Jan hat es am Ende ja auch gepasst für dich. Also ja. Schien ja eine gute Entscheidung gewesen zu sein.
Genau.
Und wenn du jetzt so zurückblickst auf deine Zeit hier auch in Leofana, was würdest du sagen, hast du so aus deiner Studienzeit mitgenommen, was dir heute auch noch im Beruf weiterhilft?
Ich würde sagen, es ist vor allen Dingen dieses Out-of-the-Box-Denken, dass man irgendwie unterschiedlichste Themen zusammendenkt. Ne? Also ich komme ja jetzt quasi aus einem BWL-Studium und arbeite jetzt in einem Feld, was eigentlich mit BWL sehr wenig zu tun hat. Mhm. Was aber natürlich da reinspielt, auch einfach, weil ich in einer Organisation arbeite, sind diese Themen Management, ja eigentlich hauptsächlich Management. Das ist ja auch in der großen Organisation, wo ich jetzt bin, einfach Thema.
Ja.
Und dann auch so, ich hatte so ein paar Marketingkurse, nicht so viele, auch so ein paar hatte ich dann während meines Auslandssemesters in Paris gemacht. Und da sind mir auch noch so ein paar Sachen hängen geblieben, die ich jetzt auch noch weiß. Das sind, glaube ich, so eher so wissensbezogene Dinge. Ich glaube, was ich im Studium vor allen Dingen gelernt habe, wir hatten sehr, sehr viel Teamarbeit. Weniger so dieses Klausuren am Ende haben, sondern mehr so Präsentationen vorbereiten, zusammen wissenschaftlich arbeiten und so. Und ich glaube, diese ganzen Soft Skills, die man irgendwie während des Studiums lernt, wo man sich gar nicht so richtig bewusst ist, dass man es eigentlich lernt und dass man es ja dann irgendwie auch kann. Und das habe ich jetzt erst so im Nachhinein irgendwie gemerkt. Ja, genau, das sind so, glaube ich, so die größten Punkte.
Das habe ich aber auch schon immer wieder von Personen gehört, dass oft auch einfach Sachen sind, die du nicht inhaltlich lernst. Also zwar auch, aber das halt ganz viel auch dieses zum Beispiel strukturierte Arbeiten und dergleichen, wie du gerade meintest, Teamwork zum Beispiel, das auch viel von zwischenmenschlichen Kompetenzen du quasi im Studium auch mitnimmst. Das, was du gerade auch eben bestätigt hast. Und wenn jetzt gerade auch Studieninteressierte zuhören und sich denken, ja, das könnte was für mich sein, das könnte ich mir vorstellen, das klingt cool, dein Name so. Was würdest du sagen, wem würdest du das Studienfach empfehlen und wem aber vielleicht auch nicht?
Genau, ich fange vielleicht mit den wem nicht an. Und zwar bei uns im Jahrgang war es so, dass, also ich hatte immer das Gefühl, ich bin eigentlich happy damit, eben weil es so breit ist und noch nicht so speziell und so wirklich detailliert, hands-on, das und das und das kannst du in der Situation in, keine Ahnung, Rechnungswesen oder was auch immer machen. Ich fand das super. Es gab aber auch viele Leute, die gesagt haben, sie hätten sich gerne gewünscht, dass sie, also gerade weil der Studiengang ja auch ein Entrepreneurship, also ein Gründungsteil hat, sie hätten sich gewünscht, wirklich zu lernen, wie gründe ich denn jetzt?
Ja.
Also zu meiner Zeit, ich weiß ja nicht, ob das sich jetzt vielleicht auch noch geändert hat, aber zu meiner Zeit war es eben nicht so, dass es so sehr hands-on orientiert war, sondern halt wirklich diese wissenschaftliche Brille hatte. Das heißt, wenn Leute halt sagen, ich will vielleicht wirklich gründen und ich will wirklich lernen, wie mache ich das denn jetzt konkret, dann ist der Studiengang, glaube ich, nicht das Richtige. Mhm. Ich glaube, Leute, die wirklich so wie ich sagen, ich will mich mal ausprobieren, ich weiß, das ist so grob die Richtung, die ich machen will. Mhm. Ich kann ja dann noch in meiner gucken, was irgendwie für mich dann dazu gut passt oder so. Und ja, dann einfach schauen, so ist das was für mich? Ich möchte vielleicht auch wirklich lernen, wissenschaftlich zu arbeiten. Wenn das auch ein großer Punkt ist, dann ist der Studiengang auf jeden Fall für die Person richtig, würde ich sagen.
Okay, gut, das hast du gerade auch schön abgegrenzt. Das ist ja oft auch genau das Thema bei Studiengängen. So, okay, ist es jetzt erstmal die Praxis, die ich gerne will, oder ist es erst die Theorie?
Mhm.
Da hast du das auf jeden Fall schön erklärt. Und in deiner Studienzeit war es ja so, du warst jetzt ja nicht in der BIP oder im Vorlesungssaal oder beim Starters Lab. Du hattest ja auch ein Studileben hier. Wie würdest du so das Studentenleben in Lüneburg und auch in Leofana beschreiben?
Ich habe tatsächlich vorher immer gedacht, ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, in so einer kleinen Stadt dann zu studieren. Und dann habe ich in Lüneburg studiert und ich fand es total cool. Ich glaube, das kommt auch voll auf die Person an, ob man es mag oder nicht. Ich fand es super, weil ich meine Freunde um mich hatte. Die waren nicht weit weg. Wir haben uns super oft gesehen. Ich habe es sehr genossen, immer auf dem Campus zu sein. Ich habe da sehr, sehr viel Zeit verbracht, gerade immer in dem kleinen Café. Und ja, ich fand es einfach toll, so auch so viele Möglichkeiten zu haben, mich auszuprobieren und mich auch in einigen Punkten zu verwirklichen. Also gerade die Initiativen, die es irgendwie gibt. Das Lunatic war auch immer total das Highlight, also dieses Festival für Studentinnen oder auch für alle möglichen Leute. Aber vor allen Dingen haben sich da irgendwie alle Leute von der Uni halt einfach getroffen. Und der Hochschulsport war für mich auch ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, weil ich super viel getanzt habe. Und da fand ich es auch total toll, dass ich mich da so ja wirklich ausprobieren konnte. Mhm. Ja, genau. Also ich habe es wirklich sehr, sehr genossen.
Das kann ich mir gut vorstellen, auch was du gerade angesprochen hast. Ich weiß noch, dass ja während Corona gab es ja keinen Lunatic. Und die meisten, also ganz viele Personen haben Lunatic erzählt. Und jetzt war ich letztes Jahr das erste Mal auf dem Lunatic. Jetzt kann ich voll nachvollziehen, warum alle so begeistert davon sind. Was du auch gerade angesprochen hast mit dem Tanzen, das würde mich mal interessieren. Ich habe nämlich auch in deinem Lebenslauf gesehen, dass du schon seit 2001 tanzt, so schon auch Tanzen urbaner Stile. Was stelle ich mir denn darunter genau vor?
Also ich habe nicht seit 2001 direkt Hip-Hop getanzt. Ich glaube, das war eher so, also es war dann eher so Kindertanzen, so ein bisschen Ballett und sowas. Und dann habe ich aber super, super viel Hip-Hop, vor allen Dingen Choreografien im Hip-Hop getanzt. Mhm. Und das dann auch an der Leuphana. Und urbane Stile, das ist so ein bisschen alles, was so in die Hip-Hop beziehungsweise auch so Black Dance Culture geht. Mhm. Also Hip-Hop, House, genauso diese ganzen Afro-Dances, die jetzt vielleicht auch auf Social Media, haben das vielleicht auch einige gesehen. Das ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen so eine eigene Bubble, aber ist auch irgendwie sehr nah dran an den ganzen Hip-Hop-Stilen. Genau, und im Hip-Hop gibt es nochmal ganz, ganz, ganz viele Unterstile. Aber das ist so, also Hip-Hop kennen, glaube ich, die meisten.
Ja.
Sehr, sehr lange Choreografien getanzt. Jetzt tanze ich eher Freestyle. Das heißt, ich trainiere quasi dafür, dass jemand Musik anmacht und ich kann einfach so dazu tanzen, dass es irgendwie auch zu der Musik sehr viel Sinn ergibt. Genau.
Okay, das klingt echt gut. Ich war jetzt auch beim Tanzabschlussabend gewesen, der jetzt ja vor ein paar Monaten hier in Leuphana war. Und ich also tanze ja auch in Leuphana, aber ich war überrascht, wie viele Kurse es gibt. Und gerade auch im Hip-Hop-Bereich gibt es ja unheimlich viele. Und also die Choreografien auch. Ich war echt begeistert, muss ich sagen. Also wir verlinken da auch gerne mal so das Programm vom Hochschulsport, wenn da Leute auch tanzbegeistert sind. Es gibt ja echt, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es waren über 30 oder 40 Kurse mittlerweile im Tanzbereich alleine. Das ist schon eine ganze Menge. Ja, vielen Dank für den Ausdruck. Das hat mich jetzt persönlich auch nochmal interessiert. Und danke auch, dass du uns jetzt erstmal so viel auch von deinem Job erzählt hast und von deiner Studienzeit. Jetzt würde mich nochmal deine Zukunft interessieren. Ich weiß nicht, ob du so eine Bucketlist hast, aber wenn ja, was steht bei dir persönlich, aber auch auf deiner beruflichen Bucketlist gerade ganz oben?
Also einmal werde ich den Job wechseln im Dezember. Ich werde dann, genau, weil die Stelle, die ich jetzt gerade habe, ist auch beschränkt auf 6 Monate. Deswegen war das klar, dass ich danach irgendwie was anderes suchen werde. Und zwar werde ich dann einen Job einnehmen. Das ist dann eine Junior-Position, auch im Kommunikationsbereich, für ein anderes Projekt. Das ist die Europäische Klimaschutzinitiative. Das ist ein Förderprogramm für nachhaltige Projekte von beispielsweise Städten, von NGOs. Und das werde ich dann annehmen. Das steht auf jeden Fall, das ist sehr, sehr zeitnah. Und sonst, was ich mir für mich beruflich vorgenommen habe, ist in der GIZ, kann man auch, ne, weil das gerade ein Bundesunternehmen ist, was ja Entwicklungszusammenarbeit betreibt, arbeitet man natürlich auch vor Ort. Für mich wäre es auch sehr gut vorstellbar und auf jeden Fall eine tolle Option und für mich eine gute Möglichkeit, glaube ich, auch mit der GIZ ins Ausland zu gehen. Das würde aber, glaube ich, eher anstehen, nachdem ich dann erstmal in dem Job, den ich jetzt ab Dezember machen werde, dann auch angekommen bin. Genau, und dann würde ich weiterschauen.
Okay, das klingt spannend und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Einstieg in deine neue Position dann im neuen Jahr. Und jetzt auch so abschließend, wenn du jetzt überlegst, so die ganzen Steps, die du so in deinem Leben gemacht hast bisher, was würdest du sagen, waren für dich persönlich so die wichtigsten Puzzlestücke, die nicht hätten fehlen dürfen, damit du dahin gekommen bist, wo du heute bist?
Ich glaube, das eine ist, also ein ganz großes Thema ist, dadurch, dass meine Bachelorzeit, also vor allen Dingen in Lüneburg, so, also dass ich wirklich geprägt wurde aufs Thema Nachhaltigkeit sozusagen. Also es hat mich wirklich dann ja bewegt. Ich habe mich damit selbst auseinandergesetzt. Ich habe gesagt, okay, ich möchte in einem Bereich arbeiten, den ich auch gut vertreten kann, wo ich irgendwie was Sinnvolles, was Nachhaltiges tue. Ich glaube, das war was mich sehr, sehr stark geformt hat. Dann war auch noch bei mir ein großer Punkt, dass ich mich so sehr viel ausprobiert habe, irgendwie neben dem Studium, Sachen, die ich gemacht habe. Genau, um zu wissen, auch zu verstehen, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, was interessiert mich total. Und ich glaube, dann war es auch so ein bisschen zu wissen, okay, mir ist es super wichtig, was Sinnvolles zu tun oder was ich als sinnvoll erachte und dem irgendwie auch treu zu bleiben und wirklich zu sagen, okay, ich mache dann vielleicht doch erstmal ein Praktikum bei der GIZ, weil mich das eher anspricht als die Jobs, auf die ich mich sonst beworben hatte, die ich gemacht hätte, um vielleicht erstmal einen Job zu bekommen. Das muss einem natürlich ja aber auch möglich sein, dass man sowas tut. Genau. Und dann war auch noch ein Punkt, was ich jetzt gemerkt habe, halt mit MentorInnen vor allen Dingen oder von MentorInnen begleitet zu werden in Praktika, die einen wirklich pushen und die einen weiterbringen wollen. Genau, und das war wirklich was, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, wenn ich die Person nicht gehabt hätte, dann würde ich vielleicht jetzt auch anders arbeiten.
Ja.
Genau, und ein Netzwerk spielt ja da irgendwie auch mit rein. Also genau, ich habe gemerkt, gerade dadurch, dass ich mich jetzt so in der nachhaltigen Modebubble bewegt habe, habe ich vielleicht auch Kontakte gesammelt, um dann bestimmte Jobs auch sehen zu können, um mich da bewerben zu können, dass mir die überhaupt irgendwie auffallen und sowas. Genau, ich glaube, das war auch noch ein ganz großer Punkt.
Auch gerade, dass du es mit dem Mentoring angesprochen hast oder halt eben auch generell so ein Netzwerk zu schaffen, das ist ja auch total wichtig und schön, dass du da auf jeden Fall auch gute Mentorinnen hattest. Und so ganz abschließend, jetzt hören ja auch Absolventinnen zu oder angehende Absolventinnen, die jetzt selber für ihren Einstieg ins Berufsleben stehen und sich auch fragen, wie geht's jetzt so weiter? Welchen Tipp würdest du denn gerade diesen Personen gerne mit auf den Weg geben oder vielleicht, was hättest du dir auch selber als Tipp für deinen eigenen Einstieg gewünscht?
Ich glaube, eine Sache, die ich irgendwie jetzt bemerkt habe, ist, dass es voll okay ist, Sachen zu machen, von denen man vorher eigentlich vielleicht gar nicht gedacht hätte, dass man sie machen kann. Und es auch in Ordnung ist, dass wenn man Studiengang A studiert hat, danach später in einem ganz anderen Bereich irgendwie arbeitet. Genau, so ist es ja jetzt so ein bisschen bei mir auch und ich hatte vorher immer so ein bisschen gedacht, ich bleibe jetzt halt irgendwie in der Wirtschaft und arbeite in einem Unternehmen oder so. Genau, da war es für mich wichtig vielleicht dann halt auch für andere, irgendwie ist es hilfreich, glaube ich, zu wissen, okay, ich kann meinen Suchradius auch erweitern und schauen, was gibt es denn überhaupt noch, was vielleicht nicht direkt mit meinem Studiengang irgendwie zusammenhängt. Ja. Dann wirklich ein Punkt, genau, ich hatte gerade schon das Mentoring auch angesprochen. Ich glaube, das ist wirklich was mich jetzt, also jetzt vor allen Dingen auch in meinem Job super, super doll weitergebracht hat. Also ich habe jetzt gerade auch in meinem Praktikum, jetzt hat sich das so ein bisschen gewandelt im Team, aber ich hatte gerade in meinem Praktikum zwei Kolleginnen an meiner Seite, die mich wahnsinnig vorangebracht haben. Und ich glaube wirklich, dass wenn man merkt, okay, man hat da eine gute Verbindung zu dem der PraktikumsbetreuerInnen oder zu Leuten, die einen mit an die Hand nehmen, dann würde ich den Personen raten, das auf jeden Fall irgendwie zu nutzen und dann auch mutig zu sein und Wege zu gehen, die man vielleicht sonst nicht gegangen wäre und sich Sachen vielleicht auch zuzutrauen, die man sonst vielleicht nicht machen würde, man denken würde, ich habe das vielleicht noch nicht gemacht. Also ich habe super viele Sachen auch gelernt, dadurch, dass ich sie einfach gemacht habe. Ich habe das auch nicht einfach so gemacht, weil ich dachte, ich mache das jetzt, sondern auch eine Überwindung. Aber es war auf jeden Fall hilfreich und ich habe dabei sehr, sehr, sehr viel gelernt.
Das klingt auf jeden Fall gut und das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Also ich hatte auch schon Personen in meinem Leben, die mich echt weitergebracht haben, weil sie eben so eine Art Mentorenrolle eingenommen haben. Und dann vielen Dank auf jeden Fall, Laura, dass du uns heute mit auf deinem persönlichen Weg genommen hast für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und natürlich einen ganz tollen Einstieg dann im Januar in deine neue Position.
Danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Das freut mich. Und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt's zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang International Business Administration and Entrepreneurship in Leuphana erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, dann empfehle ich euch Episode 65 mit Lina Rehfeld, Gründerin des nachhaltigen Modelabels Mango No. 5 und Marketing Manager bei Apomex. Und falls ihr Vorschläge habt für zukünftige Gäste, freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.